Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gers, guten Abend zu später Stunde. Tag 2 nach den Stichwahlen in Frankreich und schon ist die Erleichterung darüber, dass ein Durchmarsch des rechtsnationalen Rassemblement National erstmal gestoppt wurde, der Ernüchterung gewichen. Und zwar darüber, dass im Moment kein Mensch so richtig weiß, wie es politisch weitergeht in Paris. In der neu gewählten Nationalversammlung gibt es künftig etwa 3 gleich starke Lager. Keines hat eine Mehrheit, braucht also einen Partner. Nur die Lager können politisch gar nicht miteinander. Und das politische System in Frankreich ist auf Koalitionen auch nicht ausgerichtet. Wir berichten und sprechen darüber mit dem Frankreich-Kenner Henrik Utterwedde. Beginnen müssen wir aber mit einem mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Russland hat offenkundig in der Ukraine ein Kinderkrankenhaus in Schutt und Asche gebombt. Und das alles am selben Tag, an dem Ungarns Ministerpräsident Orbán sich unverdrossen und vor allem weiter ohne Mandat als Friedensstifter versucht. Heute war er in Peking. Einige weitere Themen vom Tage. US-Präsident Biden fordert seine Demokraten per Brief auf, nicht länger über seinen Rückzug aus dem Wahlkampf zu spekulieren und das Deutschland-Ticket bleibt, aber es wird zum Jahreswechsel teurer. Zunächst aber in die Ukraine. Über einen der schwersten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn auf das Land, heute unter anderem auf ein Kinderkrankenhaus, berichtet Andrea Bär.
Ein Brutkasten für Frühgeborene, verbogene Infusionsständer, kaputte Krankenhausbetten, schweißgebadet und mit ernsten Gesichtern räumen die Männer von Feuerwehr, Katastrophendienst und Armee dies und weitere medizinische Geräte aus den getroffenen Gebäuden des Kinderkrankenhauses Ochmadit in Kiew. Es ist das größte im Land und nun starren schwarze, ausgebrannte Fenster aus dem noch rauchenden Hauptgebäude. Auf dem Boden liegen blutverschmierte Verbände. Mütter und Väter tragen verstört wirkende, teils verletzte Kinder panisch umher. Diese junge Mutter hält ihre kleine Tochter auf dem Arm, deren Hand verbunden ist. Sie weint fassungslos. Wir kamen 5 Minuten, bevor es passiert ist, hierher und haben es geschafft, in den Keller der Pädiatrie zu kommen. Es ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, ob es eine Rakete oder Teile nur einer Rakete waren. Es war einer der massivsten russischen landesweiten Angriffe seit Jahresbeginn. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland aus unterschiedlichen Richtungen mindestens 38 verschiedene Raketen ab, auch die besonders schnellen und berüchtigten Kinschal. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden 30 der Raketen abgeschossen. Moskau nahm bei den Angriffen mehrere Großstädte ins Visier. Im Gebiet Donetsk im Osten des Landes traf es Kramatorsk und Slowjansk. Im Südosten Dnipro und Kryvyi Rih. Insgesamt wurden mindestens 30 Menschen getötet und etwa 125 verletzt. Die meisten Toten und Verletzten gab es in Kryvyi Rih und Kiew. Mindestens 2 Menschen starben bei dem Angriff auf das Kinderkrankenhaus. Laut Gesundheitsministerium wurden unter anderem die Intensivstation und die Kinderonkologie getroffen. Oberschwester Natalia Dorotnova steht am Eingang des Herzzentrums. Auch das ist beschädigt. Sie ist blass, wirkt aber gefasst und fährt sich durch ihre roten Haare. Wir haben einen mehr oder weniger guten Keller, der fast alle Anforderungen eines Schutzraums erfüllt. Und wir haben die Kinder der Intensivstation dorthin gebracht. 2 Operationen waren gerade im Gange und Gott sei Dank haben alle überlebt und die Operationen konnten beendet werden. Aber all das hat ein wenig gelitten. Unsere Fenster sind rausgefallen, die Geräte stehen, aber die Lampen flackern. Es ist schon wieder Luftalarm und leichenblasse Eltern sitzen mit ihren Kindern dicht gedrängt im Keller des getroffenen Herzzentrums. Ein Junge weint und rutscht nervös hin und her. Ich bin so erschrocken, flüstert ein kleines Mädchen. Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte in Polen auf die russischen Angriffe, wo er vor dem NATO-Gipfel diese Woche einen Besuch in Warschau machte. Das Kinderkrankenhaus Ochmadit sei für Land und Region von großer Bedeutung. Der Angriff hat die Abteilung getroffen, in der Kinder eine Dialyse erhielten. Und noch immer werden die Trümmer aufgeräumt. Ich möchte Sie bitten und danke Ihnen für diese Gelegenheit, all das mit einer Schweigeminute zu würdigen. Die Ukraine werde eine Dringlichkeitssitzung bei der UNO beantragen, so Selenskyj. Unter anderem mit dem Kinderkrankenhaus in Kiew sei ein ziviles Ziel getroffen worden.
In Kiew wurde ein Kinderkrankenhaus zerbombt, Andrea Bär berichtete. Und der russische Bombenangriff, der dahinter steckt, zeigt, wie aussichtslos derzeit wohl auch das Unterfangen ist, an dem sich der ungarische Ministerpräsident Orbán gerade versucht. Nach Besuchen in Kiew und Moskau war der umstrittene Orbán als Reisediplomat heute in China, dem wichtigsten Verbündeten Russlands. Was Orbán in Peking erreichte oder auch nicht, dazu Ruth Kirchner.
Es sei im Interesse aller Seiten, dass die Lage in der Ukraine so weit wie möglich abgekühlt werde, sagte Xi Jinping nach Angaben des Staatsfernsehens bei dem Treffen mit Orbán in Peking. Die internationale Gemeinschaft müsse die Bedingungen dafür schaffen, dass Russland und die Ukraine in einen direkten Dialog treten könnten. Dazu brauche es positive Energie. Einzelheiten oder konkrete Schritte nannte Xi nicht. Bereits vor über einem Jahr hat China in einem 12-Punkte-Papier einen Waffenstillstand in der Ukraine gefordert. Das Positionspapier stieß sowohl in Kiew als auch in der EU und bei der NATO auf große Skepsis. Ungarns Regierungschef Orbán sagte den Angaben zufolge, Peking habe konstruktive und wichtige Initiativen für einen Frieden ergriffen. Bei seiner Ankunft in Peking am frühen Morgen bezeichnete er seine Reise als Friedensmission 3.0. Auch seine umstrittene Reise nach Moskau hat er eine Friedensmission genannt. Ungarn hat Anfang des Monats die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft übernommen. EU-Vertreter haben aber mehrfach betont, dass Orbán bei seinen Reisen nicht im Auftrag der EU auftrete.
Viktor Orbán in Peking, Ruth Kirchner berichtete. Wir gehen nach Frankreich. Am Tag 1 nach den Stichwahlen zum Parlament waren da höchst unterschiedliche Reaktionen heute zu beobachten. Frankreichs Rechtspopulisten vom Rassemblement National fühlten sich ihres Wahlsiegs beraubt, weil das in nur 14 Tagen zusammengeschmiedete Linksbündnis das Rennen gemacht hat und diesen überraschenden Wahlerfolg selbst kaum glauben mag. Und dazwischen das Regierungslager, die Macronisten. Sie alle eint, kein Lager hat eine Mehrheit, keines weiß, wie es weitergeht. Frankreich steht damit vor einer Hängepartie in Sachen Regierungsbildung. Anne Reit beschreibt die Lage.
Wer am Tag nach dieser Wahl auf eine Wortmeldung aus dem Élysée-Palast gehofft hatte, musste sich mit einer schmalen Mitteilung aus dem Büro von Emmanuel Macron begnügen. Der Präsident hat Gabriel Attal gebeten, vorerst Ministerpräsident zu bleiben, um die Stabilität des Landes zu gewährleisten, heißt es da. Die neue Volksfront prangerte diese Übergangslösung an. Sie respektieren nicht den Willen der Wählerinnen und Wähler. Die hatten das linke Bündnis aus Sozialisten, Grünen, Kommunisten und der linkspopulistischen France Insoumise, kurz LFI, mit 182 Sitzen zur stärksten Kraft gemacht. Nun müsse der Präsident das Bündnis mit der Regierungsbildung beauftragen, forderte LFI-Koordinator Manuel Bompard am Nachmittag.
C'est un devoir pour le président de la République. D'appeler au gouvernement le nouveau Front populaire pour respecter la parole et le scrutin et le résultat des suffrages des électrices et des électeurs.
Wir müssen zeigen, dass wir regierungsfähig sind, forderte auch der Chef der Sozialisten, Olivier Faure.
Il faut que dans la semaine nous puissions être en mesure de présenter une candidature.
Und kündigte an, noch in dieser Woche eine Person für den Posten des Regierungschefs zu benennen. Die Gespräche laufen offenbar auf Hochtouren. Marine Tondelier, Generalsekretärin der Grünen, skizzierte vorab das gesuchte Profil. Diese Person muss hinter unserem Programm stehen, unser gespaltenes Land und seine Menschen beruhigen, die Volksfront vereint hinter sich wissen und Erfahrung und Sachverstand haben.
Il faut quelqu'un qui ait l'expérience et la compétence.
Für viele innerhalb des Bündnisses bedeutet das auch nicht LFI-Chef und Reizfigur Jean-Luc Mélenchon. Doch das Linksbündnis ist weit von einer absoluten Mehrheit entfernt und wird sein Programm nicht ohne Unterstützung durchsetzen können. Auch das zweitplatzierte Präsidentenlager Ensemble rechnet, ob ein und wenn ja, welches Bündnis möglich wäre. Schließlich habe niemand klar gewonnen, betonte Innenminister Gérald Darmanin und stellte den Führungsanspruch des linken Bündnisses in Frage.
La gauche, comme le Front populaire, non seulement n'a pas gagné les élections. Je voudrais quand même le dire et le rappeler, il n'y a pas de majorité pour eux, il y a une majorité pour personne.
Und so ist an diesem Tag nach der Wahl viel in Bewegung, auch wenn nicht klar ist, wer sich bewegen wird. Die Politik der 5. Republik ist auf klare Machtverhältnisse und stabile Mehrheiten ausgerichtet, nicht auf Koalitionsbildung oder Kompromissfindung. Auch wenn viele in dieser Krise eine Chance erkennen, eben das zu lernen. Was gemeinsam geklappt hat, ist durch eine sogenannte republikanische Front eine Mehrheit für den extrem rechten Rassemblement National zu verhindern. Der RN landete auf dem dritten Platz und sieht sich durch eine Allianz der Ehrlosigkeit um seinen Sieg gebracht. Seine Partei werde ihr Engagement verstärken, in der Nationalversammlung, im Land und in der EU, kündigte RN-Chef Jordan Bardella gestern Abend an. Wir schließen uns im Europäischen Parlament einer großen Gruppe an, mit der wir uns gemeinsam gegen die Migrationsflut, gegen eine bestrafende Klimapolitik und die Beschlagnahmung unserer Souveränität stellen.
Frankreich steht, was die Regierungsbildung betrifft, vor einer politischen Hängepartie, Anne Reit berichtete. Derweil überwog in Deutschland heute noch die Erleichterung über den Wahlausgang am anderen Rheinufer. Beim Kanzler, aber nicht nur bei ihm. Aus Berlin Stefan Dietjen.
Normalerweise bemüht sich die Bundesregierung zu versichern, dass man Wahlergebnisse in anderen Ländern respektiere, aber nicht kommentiere. Das ist heute anders. Und doch zögert Olaf Scholz einen Moment, als suche er erst nach dem richtigen Ausdruck für die Empfindung, die an diesem Tag fast alle Reaktionen in Berlin prägt.
Ich und die ganze Bundesregierung sind durchaus erleichtert.
Auch im Kanzleramt hatte man sich schon darauf eingestellt, Vertreter des rechtsextremen Front National als neue Ansprechpartner in Paris zu bekommen.
Das ist jetzt abgewandt,
erklärt der Bundeskanzler und fügt dann noch eine höchstpersönliche Referenz an Emmanuel Macron hinzu.
Ich freue mich auch im Hinblick auf das gute persönliche Verhältnis, das ich mit dem französischen Präsidenten habe.
Die Entscheidung Macrons, nach dem Erfolg der Rechtsextremisten bei der Europawahl die Nationalversammlung aufzulösen, war in Berlin zunächst mit Kopfschütteln aufgenommen worden.
Alle haben ja gesagt, er ist verrückt,
erinnert sich der CDU-Außenpolitiker und Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet.
Das Gegenteil ist der Fall. Er hat gesagt, das will ich wissen. Ich will die Franzosen zwingen, wollen sie wirklich die Rechten vorne haben, ja oder nein? Und mit der Strategie war er erfolgreich.
Doch wer jetzt auf Regierungsebene die neuen Partner der Bundesregierung in Paris werden, ist nach diesem Wahlergebnis vollkommen offen. Anke Rehlinger, saarländische Ministerpräsidentin und Bevollmächtigte der Bundesregierung für die deutsch-französischen Kultur- und Bildungsbeziehungen, weist im Deutschlandfunk auf die Unterschiede politischer Systeme und Kulturen hin. Die französische Verfassung sei ganz auf den Präsidenten zugeschnitten, mit Mehrheitsbildungen durch Koalitionsverhandlungen, wie sie in Deutschland üblich sind, gibt es in Frankreich wenig Erfahrung.
Es ist keine ganz geübte Praxis in Frankreich, nach solchen Wahlergebnissen zu sondieren, Mehrheiten zu suchen und anschließend auch zu koalieren. Trotzdem ist es jetzt notwendig, sich genau auf diesen Weg zu machen.
Zugleich wird in Deutschland nach Lehren aus der Wahl in Frankreich und dem vorerst erfolgreichen Abwehrkampf gegen die Rechtsextremisten gesucht.
Ich glaube, es ist nochmal deutlich geworden, dass man das ganze Land im Blick behalten muss,
sagt die Sozialdemokratin Anke Rehlinger.
Dass man zum einen die urbanen Räume im Blick behalten muss, aber eben auch den ländlichen Raum, dass die Menschen sich nicht abgehängt fühlen, dass sie im Umkehrschluss sich gesehen fühlen mit der Politik.
Und Armin Laschet blickt besonders auf die geschwächte Schwesterpartei der CDU, die französischen Républicains, die in eine innerparteiliche Krise gerieten, nachdem ihr daraufhin gestürzter Vorsitzender Ciotti einen Pakt mit dem rechtsextremen Front National geschlossen hatte.
Ja, na klar, das ist jedenfalls die falsche Strategie, das ist offenkundig.
Sagt Laschet, die Lehre des ehemaligen CDU-Vorsitzenden, auch mit Blick auf die bevorstehenden Wahlkämpfe in Deutschland, lautet:
Man gewinnt es nur, indem man Klartext redet und indem man auch sagt, mit denen auf keinen Fall.
Armin Laschet im Beitrag von Stefan Detjen. Ja, Quo Vadis Frankreich? Wohin steuert Frankreich nach der Parlamentswahl, bei der die Wähler einerseits dem Rassemblement National beim Griff nach der Regierungsmacht in den Arm gefallen sind, womit eine Sorge genommen wurde, womit aber gleichzeitig neue große Probleme auf das Land in puncto Regierungsbildung zukommen? Darüber habe ich mit Professor Henrik Uterwedde vor der Sendung gesprochen. Er ist assoziierter Wissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Guten Abend, Herr Uterwedde.
Guten Abend, Herr Giers.
Herr Uterwedde, die französische Demokratie hat sich als wehrhaft gezeigt. Der Rassemblement wurde erstmal ausgebremst. Ist jetzt erstmal alles wieder gut in Frankreich?
Das Schlimmste ist verhindert worden und das ist schon in sich eine positive Nachricht, weil eben doch die Mehrheit der Franzosen eben gesehen hat, dass es eine schlimme Lösung gewesen wäre, wenn das Rassemblement National herangekommen wäre. Aber die Probleme bleiben ja. Und die richtigen Aufgaben und auch das Aufräumen der Trümmerlandschaft, der politischen Trümmerlandschaft, die liegt noch vor den politischen Akteuren. Mhm. Und das wird sehr langwierig sein.
Bevor wir dazu kommen, noch mal ganz kurz zur aktuellen Lage, Herr Utterwedde. Der Rassemblement National ausgebremst, dafür aber hat ein Linksbündnis gewonnen. Manche sprechen sogar von einer Linksfront. Ist damit etwas gewonnen?
Naja, gewonnen ist zunächst mal, dass das Rassemblement nicht die Mehrheit hat und auch schon gar nicht die absolute Mehrheit. Ansonsten ist die Situation so, dass Frankreich drei große Blöcke im Parlament hat. Die rechtsextremen Rassemblement, die Linken einschließlich einer linkspopulistischen Variante, dieses Nouveau Front Populaire und dazwischen eine Mitte, Macron-nahe Mitte, die stärker ist als befürchtet. Aber diese drei Blöcke stehen sich in einer sehr starken Feindschaft gegenüber. Und das erschwert die Bildung von Kompromissen oder die Verhandlungen zwischen den Blöcken sehr, weil keiner der drei Blöcke kann für sich in Anspruch nehmen, allein regieren zu können. Aber keiner ist auch in der Lage, wirklich Bündnisse zu schließen mit einem der anderen Lager. Und das macht die Sache so kompliziert.
Das klingt so, als ob es in Frankreich vielleicht unmöglich ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr schwierig wird, eine, ich sag jetzt mal, Koalition der Vernünftigen jetzt zusammenzuschustern, so wie man das vielleicht in Deutschland macht nach einer Bundestagswahl. Ist das so?
Ja, das ist so. Ich meine, wenn ich heute gehört habe, dass die Vertreter der Linken, des Linksbündnisses, das ja ein Bündnis aus vier verschiedenen Parteien ist, die sagen, also wir wollen den Premierminister stellen und dann wollen wir eine Regierung bilden, die unser Parteiprogramm durchführt, dann reibt man sich natürlich schon die Augen. Ein Bündnis, das noch nicht mal ein Drittel der Parlamentssitze im Parlament hat, mit diesem Führungsanspruch und Dominanzanspruch hier auftreten zu lassen. Und so ging es leider in der französischen Politik sehr oft, dass es eben sehr schwer war, sich einzugestehen, dass man nicht alleine die Mehrheit hatte, dass man auf andere zugehen muss, dass man nicht mehr polarisieren muss, sondern spätestens nach der Wahl versuchen muss, Bündnisse zu schmieden, Kompromisse zu finden, Koalitionen zu bilden. Das ist etwas, was in der französischen politischen Kultur ein Fremdkörper bisher ist. Das werden die Franzosen und die Akteure aber lernen müssen.
Nun haben Sie aber gezeigt, dass Sie sehr schnell Bündnisse schmieden können, denn es hat gerade mal 2 Wochen gedauert zwischen der ersten Wahl und der Stichwahl am Sonntag, bis dieses Linksbündnis zustande kam. Das Ganze ist natürlich dann wiederum mit heißer Nadel gestrickt, würden wir Deutschen wahrscheinlich sicherlich sagen. Aber die spannende Frage ist ja, ob dieses Linksbündnis zusammenhalten wird oder ob es zum Beispiel der Mitte, sprich den Macronisten, gelingen könnte, bei dem Versuch, eine Regierung zu bilden, aus diesem linken Lager etwas herauszubrechen.
Dieses Linksbündnis, das war sogar noch schneller, das war 2 Tage nach dem ersten Wahlgang. Aber das war ein alter und ist ein alter Reflex. In einem Mehrheitswahlsystem müssen sie sich zusammenschließen, sonst fallen sie vom Ross, sonst können sie keinen Blumentopf gewinnen. Also deswegen ging das sehr schnell, aber da ist eine Allianz zusammengekommen, die in sich auch sehr zerstritten ist. Da gibt es den Linkspopulisten Mélenchon, der vollkommen andere Vorstellungen hat als etwa die Grünen oder die Sozialdemokraten, selbst die Kommunisten. Das heißt, das ist also ein in sich sehr heterogenes Bündnis. Also als Wahlbündnis ist es sehr schnell zusammengekommen und hat eben auch Erfolg gehabt. Aber daraus jetzt eine regierungsfähige, mehrheitsfähige Politik zu schmieden, das ist ein ganz anderer Fall. Und das macht die Aufgabe eben so schwer. Andererseits ist es eben so, dieses Bündnis hat zusammen die Wahlen gewonnen. Und jetzt hinterher zu versuchen, die vernünftigen, gemäßigten Kräfte, Sozialdemokraten, Grüne, denen Angebote zu machen und Mélenchon außen vor zu lassen, das ist auch nicht so ganz einfach. Das wird eben sehr viel Zeit brauchen und sehr viel Geduld brauchen von allen Seiten, bis man da tatsächlich mal eine Allianz der Vernünftigen oder eine Allianz der gemäßigten Kräfte, die eben zusammenarbeiten wollen und können, die zu schmieden. Das ist eine Sache, die wird Monate dauern.
Herr Professor Utterwedde, Sie haben vorhin von einem Trümmerhaufen gesprochen, der da jetzt in Frankreich zu beobachten ist. Was meinen Sie damit? Wer hat diesen Trümmerhaufen angerichtet und wie kann man aus diesen Trümmern wieder etwas Neues errichten?
Mit Trümmerhaufen meine ich eigentlich, dass dieses Politikmodell Regieren von oben mit einer extremen Konzentration der politischen Macht auf den Präsidenten, auf so einen Hyperpräsidenten, der eben auch von oben ohne Rücksicht auf Verluste beinahe durchregiert, dass das eben wirklich eine Trümmerlandschaft hat entstehen lassen. Denken Sie an die Gelbwestenbewegung 2018-19. Das war wirklich der Aufstand, vor allem in der Provinz, gegen eine politische Kaste in Paris, die unter der Leitung von Macron eben sozusagen von oben herab Maßnahmen beschlossen hat, die in der Provinz ganz, ganz schlecht ankamen. Und der zweite Trümmerhaufen, Macron, hat es erfolgreich geschafft, das herkömmliche Parteiensystem zu zerschlagen. Er hat aber eben leider es nicht geschafft, an die Stelle der alten Parteien etwas Neues zu setzen. Seine eigene Partei ist nichts weiter als ein loser Gefolgshaufen des Präsidenten. Und die Quittung haben wir jetzt im Parlament 2022 schon und in der letzten Woche erlebt. Das politische Parteiensystem derart zersplittert ist und derart polarisiert ist in unversöhnliche Blöcke, die eigentlich nicht miteinander können, obwohl sie es eigentlich müssten. Das zusammen gibt eine Trümmerlandschaft, in der eben gemeinsame Anpacken von Politik, von Problemen, das Erarbeiten mehrheitsfähiger Lösungen, die eben Frankreich voranbringen und von den Bürgern akzeptiert werden, das ist etwas, was in dieser gegenwärtigen politischen Lage sehr, sehr schwer geworden ist. Da braucht es wirklich einen relativ radikalen Neuanfang, der alle politischen Akteure, angefangen vom Präsidenten bis hin zu allen politischen Akteuren, in die Pflicht nimmt, über ihren eigenen Schatten zu springen und etwas Neues zu wagen, nämlich eine neue Form der Politikgestaltung.
Das klingt so, Herr Professor Utterwetter, und das ist meine letzte Frage, dass da einiges nicht zusammenpasst zwischen den Parteien, so wie sie sich entwickelt haben in Frankreich, und dem politischen System, wie es existiert seit 50, 60, 70 Jahren in Frankreich. Ich glaube, in der Nachkriegszeit hat Charles de Gaulle das Ganze ausgerufen und dann umgesetzt. Deshalb meine kurze letzte Frage. Braucht es in Frankreich eine neue, eine sechste Republik?
Ach, ich glaube, es würde schon reichen, wenn die politischen Akteure sich bewusst würden, dass sie Politik für die Bürger machen, dass sie die Rückkopplung mit den Bürgern brauchen. Und es könnte eventuell helfen, dass man vielleicht das Wahlsystem verändert, also stärker zum Verhältniswahlsystem geht, damit einfach mehr Bürger, mehr unterschiedliche Gruppierungen einbezogen werden. Ich bin kein Anhänger jetzt von einer sechsten Republik. Ich glaube, dass die grundlegenden Fehler, die gemacht worden sind, einfach in der Hybris dieser Konzentration der Macht und in der Hybris der Präsidenten und der Regierenden liegt. Und das kann man auch durch politische Verhaltensänderungen ändern. Und im Grunde werden jetzt die Akteure eigentlich durch das Misstrauen des Volkes, durch Misstrauen der Zivilgesellschaft, aber auch durch die Ergebnisse der Wahlen dazu gezwungen, neue Wege zu beschreiten und sind hoffentlich dazu in der Lage.
Das Gespräch mit Henrik Utterwetter haben wir am Abend aufgezeichnet. Während die Rechtspopulisten in Frankreich, und das muss man noch einmal ganz klar sagen, nur durch das Wahlrecht ausgebremst wurden, zeigen sie woanders durchaus, dass mit ihnen zu rechnen ist. Im Europaparlament haben sie sich heute zur drittstärksten Fraktion zusammengeschlossen. Und das ohne die deutsche AfD. Aus Brüssel, Moritz Küpper.
Von einem historischen Zusammentreffen sprach Jean-Paul Garot vom französischen Rassemblement National.
Pour cette réunion, j'irai à historique.
Man habe zusammen eine Fraktion gebildet, die die souveränen Kräfte repräsentiere. Patrioten für Europa, so nennt sich die neue Fraktion, für die Garot in Vertretung von Parteichef Jordan Bardella sprach. Bardella, der am Tag nach der Parlamentswahl in Frankreich in Brüssel nicht vor Ort war, soll Fraktionschef werden.
We are all together 84 MEPs.
84 Abgeordnete aus 12 Ländern, die drittgrößte Fraktion im Europäischen Parlament, so Kinga Gahl von Orbáns Fidesz-Partei aus Ungarn. Damit sind die Anforderungen an eine Fraktion im EP erfüllt. Man sei gegen politische Absprachen, die einzig den Status quo absichern sollen, so Gahl weiter, die zur ersten Vizepräsidentin gewählt wurde.
We are strongly against political pacts that only aim at preserving the state.
Ein patriotisches Manifest des Bündnisses beinhaltet die bekannten Positionen. Neben der Ablehnung des Green Deal und keine Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine sowie dem Rückbau der Integration in der EU bedeutet dies laut Gahl vor allem Abschottung der Außengrenzen gegen illegale Migration und für ein starkes, wettbewerbsfähiges Europa.
We'll strive for the strongest protection of Europe's external borders. We'll firmly say no to illegal migration. And we'll work for a strong, and competitive euro.
Ich glaube, das tut Europa gut.
So Harald Wilimski, neuer stellvertretender Fraktionschef von der FPÖ aus Österreich. Neben der FPÖ, Orbáns Fidesz, der ANO-Partei aus Tschechien sowie dem RN aus Frankreich sind auch die Lega von Italiens Vizeministerpräsident Matteo Salvini und die radikal rechte Partei des Niederländers Geert Wilders, die bei den letzten Parlamentswahlen die meisten Stimmen erhielt und in den Niederlanden an der Regierung beteiligt ist, dabei. Ebenfalls die rechtspopulistische dänische Volkspartei, Belgiens radikalrechter Vlaams Belang sowie die 2019 gegründete rechtspopulistische Partei Shega.
Es findet das zusammen, was zusammengehört, und ich bin sehr, sehr stolz, heute Teil einer solch wirklich stolzen und würdevollen Allianz sein zu dürfen.
So Wilimski, es gäbe weitere Interessenten. Einzig die AfD aus Deutschland, die vor der Europawahl aus der rechtsnationalistischen Fraktion ID, deren Mitglieder nun teilweise bei den Patrioten sind, bleibt außen vor.
In einer Gruppe ist es halt so, dass alle möglichen Interessenslagen hier in einen Einklang zu bringen sind, und dafür gab es aktuell keinen Konsens.
Der Vorsitzende der deutschen SPD-Abgeordneten René Repasi sieht in dem neuen Bündnis vor allem eine Schwächung von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Ihre Partei gehört der rechtskonservativen EKR-Fraktion an, die wegen des neuen rechten Bündnisses nun nicht mehr drittstärkste Kraft ist. Kritik kam auch von den Grünen. Die neue Allianz aus Putin freundlichen und rechtsextremen Kräften im Europäischen Parlament sei ein Geschenk an Moskau, so deren Fraktionschefin im Europäischen Parlament Terry Reintke. Sie ziele darauf ab, die europäische Demokratie zu destabilisieren.
Moritz Küpper berichtete, US-Präsident Biden steht weiter unter Druck seiner eigenen Leute. Nun hat er seine Demokraten eindringlich aufgefordert, sich ohne Wenn und Aber hinter ihn zu stellen. Claudia Sarre.
Es sei Zeit, dass das innerparteiliche Drama aufhöre, schrieb US-Präsident Biden in einem zweiseitigen Brief an die Mitglieder seiner eigenen Partei. Die Demokraten hätten nur eine Aufgabe, nämlich Donald Trump zu besiegen. Jede Schwächung der Entschlossenheit oder mangelnde Klarheit über die Aufgabe helfe nur Trump und schade ihnen, heißt es in dem Brief weiter. Biden bekräftigte seine Entschlossenheit, bis zum Schluss im Rennen bleiben zu wollen. Er würde nicht erneut antreten, wenn er nicht absolut überzeugt sei, der beste Kandidat zu sein, um Trump zu schlagen. In einem Telefoninterview mit dem Fernsehsender MSNBC sagte Biden am Morgen, die Rücktrittsforderungen der Abgeordneten frustrierten ihn. Wer dagegen sei, dass er nochmal antrete, könne ihn beim Parteitag der Demokraten im August herausfordern. Seit seiner katastrophalen TV-Debatte letzte Woche nehmen die Bedenken über die körperliche und mentale Fitness des US-Präsidenten zu. Politische Beobachter halten es für möglich, dass sich noch diese Woche entscheiden wird, ob Biden weitermacht oder nicht.
49 Euro für das Deutschland-Ticket, das gilt nur noch dieses Jahr. Das Ticket wird ab Januar teurer. Kai Clement.
Die gute Nachricht lautet, der Preis für das Deutschlandticket bleibt dieses Jahr aller Voraussicht nach stabil bei den bekannten 49 Euro. Das hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz zum Abschluss einer Sonderschalte erklärt. Die Bundesregierung will demnach eine schon lange gegebene Zusage nun umsetzen. Ein Bundesgesetz muss geändert werden, um nicht genutzte Gelder aus dem vergangenen auf dieses Jahr übertragen zu können. Voraussichtlich kommende Woche wird sich das Bundeskabinett damit befassen, dann müssen auch noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die schlechte Nachricht, kommendes Jahr dürfte das Ticket wohl teurer werden. Wie viel genau, da wollte Krischer sich noch nicht festlegen. Näheres könne man erst im Herbst sagen. Von Anfang an waren die 49 Euro als Einführungspreis bezeichnet worden. Viel Kritik der Länderverkehrsminister gab es laut Krischer bei einem weiteren Punkt. Der Bund will demnach nicht mehr, dass die Zuschüsse für das Deutschlandticket künftig auch für weitere Rabatte genutzt werden. So gibt es etwa in NRW ein Schülerticket für 29 Euro.
Die größte und wichtigste deutsche Kulturstiftung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bekommt mit Marion Ackermann eine neue Chefin, Barbara Wiegand.
Mit seinen diversen Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen gilt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kurz SPK, auch als großer Tanker. Und den wird künftig erstmals eine Frau steuern. Marion Ackermann wurde einstimmig vom mit Vertretern aus Bund und Ländern besetzten Stiftungsrat gewählt. Die 59-Jährige kommt nun Anfang Juni kommenden Jahres als Nachfolgerin von Hermann Partzinger aus Dresden an die Spree, wo sie zurzeit als Generaldirektorin die staatlichen Kunstsammlungen leitet. Dort bestätigte sie den zuvor bei den Kunstsammlungen in NRW erworbenen Ruf als innovative Ausstellungsmacherin und Programmgestalterin. International vernetzt. Auch wenn es zuletzt einen Eklat um eine kurzfristig abgesagte Schau zur Geschichte Namibias gab. Die Dresdner Kunstsammlungen hatten unter anderem wegen des Vorwurfs der Kuratorin, die deutsche Außenpolitik sei genozidal, die Reißleine gezogen. Der Umgang mit dem kolonialen deutschen Erbe wird Ackermann auch in Berlin beschäftigen. Dazu kommen die zahlreichen Baustellen der SPK, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Die Sanierung des Pergamonmuseums und der Neubau des Museums für die Moderne am Berliner Kulturforum. Und die Reform der Stiftung selbst, die Marion Ackermann weiterführen soll.
Der Flugzeugbauer Boeing will sich wegen zweier Abstürze von B737 Max-Maschinen wegen Verabredung zum Betrug schuldig bekennen. Isabel Karas.
Mit diesem Eingeständnis will das Unternehmen erreichen, dass das US-Justizministerium seine Ermittlungen gegen Boeing beendet. Sollte es dazu kommen, müsste der Flugzeugbauer rund 240 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das geht aus einem Dokument hervor, das das Ministerium bei einem Bundesgericht in Texas eingereicht hat. Dieses muss den Deal zwischen Boeing und der US-Justiz allerdings noch absegnen. Bei der Einigung geht es um zwei Boeing-Maschinen des Typs 737 Max, die 2018 und 2019 in Indonesien und Äthiopien abgestürzt waren. Dabei waren 346 Menschen gestorben. In der darauf folgenden Anklage ging es vor allem um eine Software der Flugzeuge, die letztendlich zu den Abstürzen geführt hat. Als die US-Luftfahrtbehörde die Maschinen zertifiziert hat, sollen Mitarbeitende von Boeing dazu wissentlich falsche Angaben gemacht haben, um Kosten zu sparen. Der neue Deal zwischen Boeing und der Justiz sieht daher auch vor, dass Boeing mindestens 455 Millionen Dollar in die Verbesserung seiner Sicherheits- und Ethikprogramme stecken muss. Außerdem müsste sich der Konzernvorstand mit den Angehörigen der Menschen treffen, die bei den Abstürzen ums Leben gekommen sind.
Isabel Karras berichtete. Am Abend wurde zudem bekannt, dass Boeing noch weiter unter Druck kommt. 2600 B737-Maschinen müssen wegen möglicher Probleme mit den Sauerstoffmasken inspiziert werden. Damit zur Börse. Heute dort große Ratlosigkeit. Warum, erklärt Heidi Radwilas.
Frankreich hat gewählt und lässt viele europäische Aktienanleger ratlos zurück. Zunächst herrschte am Vormittag Erleichterung darüber, dass es der rechtsnationale Rassemblement National gestern bei der Stichwahl zum französischen Parlament doch nur auf Rang 3 geschafft hat und nicht wie befürchtet an die Spitze. Da fand sich überraschend ein Bündnis aus Linken, Kommunisten, Sozialisten und Grünen vor dem Mittellager von Präsident Macron. Weil keiner die absolute Mehrheit schaffte und die Parteien verstritten sind, droht jetzt Chaos bei der Regierungsbildung. Das ließ die anfängliche Erleichterung der Aktienanleger verpuffen und in Verunsicherung umschlagen. Das Ergebnis? Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 büßte anfängliche Gewinne von 1% wieder ein und rutschte leicht ins Minus. Der französische Leitindex CAC 40 verlor 0,6%. Auch dem deutschen Aktienindex kamen die zunächst deutlichen Gewinne im Tagesverlauf abhanden. Das deutsche Börsenbarometer schloss bei 18.472 Punkten auf Niveau des vergangenen Freitags. Neben der Frankreich-Wahl belastete ein Einbruch bei den Exporten den deutschen Aktienmarkt. Und dass der niederländische Notenbankchef einer weiteren Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank diesen Monat eine Absage erteilt hat. Bei den Einzeltiteln gewannen die Papiere der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück je 3%, weil Hurricane Beryl sich abschwächen soll.
Was waren die Ampelkoalitionäre am Freitag früh doch erleichtert, als nach durchverhandelter Nacht der Haushalt für 2025 endlich stand. Doch nach dem Kompromiss ist vor dem nächsten Haushaltsstreit. Nicht nur der in puncto Durchsetzungskraft vorerst entzauberte Verteidigungsminister Pistorius ist über die geringen Zuwächse für die Bundeswehr verärgert. Ann-Kathrin Büsker.
Wo wird im Haushalt nun wie viel gespart? Welche konkreten Auswirkungen ergeben einzelne Maßnahmen und wie sollen diese im speziellen ausbuchstabiert werden? Es sind viele Fragen, die nach der Haushaltseinigung vom Freitag weiterhin offen bleiben. Regierungssprecher Steffen Hebestreit warb heute in Berlin um Geduld. Es sei ja erstmal nur eine politische Einigung, die jetzt bis zur nächsten Woche zur Kabinettssitzung ausgearbeitet werden müsse.
Viele Details werden jetzt
in die Einzelpläne übertragen, beziehungsweise in den mehr als 3000 Seiten umfassenden Haushaltsentwurf. Deshalb gibt es gewisse präzise Informationsnachfragen, die wir noch nicht beantworten können.
Und davon gibt es ehrlicherweise einige. Gefragt, welche finanziellen Spielräume sich etwa beim Bürgergeld durch die Verabredungen ergeben würden, musste der Sprecher des Arbeitsministeriums eingestehen,
dass wir die Konkretisierung der Pläne abwarten müssen und ich dazu noch nicht auskunftsfähig bin.
Die Ampelkoalition spricht davon, Arbeitsanreize für Menschen im Bürgergeldbezug zu setzen oder anders gesagt, den Druck zu erhöhen. Werden zumutbare Arbeitsangebote nicht angenommen, droht die Kürzung von Bezügen. Künftig sollen bis zu 3 Stunden Arbeitsweg als zumutbar gelten. Auch wenn viele Details noch unklar bleiben, aus Sicht der FDP ist das Wichtigste geklärt, wie Generalsekretär Bijan Jesarei im Fernsehsender NTV mitteilte.
Das Allerwichtigste ist, die Schuldenbremse wird an der Stelle eingehalten.
Während der laufenden Verhandlungen hatten insbesondere Grüne und SPD immer wieder zu erwirken versucht, für die Unterstützung der Ukraine die Möglichkeit einer notlagenbedingten Ausnahme von der Schuldenbremse zu nutzen. Dies wird jedoch nicht passieren. Folglich wird aber auch der Etat des Verteidigungsministeriums nicht, wie von Minister Boris Pistorius gewünscht, deutlich anwachsen. Der SPD-Mann machte heute bei einem Besuch einer NATO-Übung im kanadischen Fairbanks keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.
Ich habe deutlich weniger bekommen, als ich angemeldet habe. Das ist ärgerlich für mich, weil ich bestimmte Dinge dann nicht in der Geschwindigkeit anstoßen kann, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen.
Dies kritisiert etwa auch die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag.
Ann-Kathrin Büsker berichtete. Mehr Kontrollen führen zu mehr aufgedeckten Fällen. Das ist eine einfache Gleichung, die da aufgeht. Allerdings mit einem erschreckenden Ergebnis. Denn bei den Fällen, um die es jetzt geht, wird es einfach nur grausam. Es geht um Kindesmissbrauch. Wolfgang Hettfleisch.
Fast 18.500 Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland im vergangenen Jahr Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Das sind fast 8% mehr als 2022. Und es sind nur die Betroffenen, die ermittelt werden konnten. Die Dunkelziffer ist hoch. Bei Herstellung, Erwerb, Besitz und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte stieg die Zahl der registrierten Taten um fast ein Drittel. Es treffe die Verwundbarsten, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Wiesbaden. Und die Wunden blieben oft ein Leben lang.
Hinzuschauen und zu handeln, wann immer Gefahren für Kinder drohen, das ist eine zentrale Aufgabe des Staates, aber auch unserer Gesellschaft insgesamt. Kein Täter darf sich sicher vor Strafverfolgung fühlen. Das sind wir den Opfern dieser entsetzlichen Straftaten schuldig.
BKA-Vizepräsidentin Martina Link wies darauf hin, dass die Täter und die selteneren Täterinnen oft im sozialen Umfeld der Minderjährigen zu finden seien.
Sowohl bei den kindlichen als auch bei den jugendlichen Opfern bestand in mehr als der Hälfte der Fälle eine Vorbeziehung zum Täter, familiär, sozial, über den Sportverein, in verschiedenen Formen.
Bei rund einem Viertel der Taten kannten sich Opfer und Täter vorher nicht. Da führt der Weg zum Missbrauch in aller Regel über das Internet. Beim sogenannten Cybergrooming bahnen Pädophile sexuelle Kontakte mit Kindern und Jugendlichen mithilfe falscher Identitäten im Netz an. Kerstin Klaus, die Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, rief in Wiesbaden dazu auf, die digitale Kompetenz der Heranwachsenden zu stärken.
Eltern sind aus meiner Sicht essentiell, um auch den Schutz im digitalen Raum sicherzustellen. Eltern müssen die Risiken für Kinder und Jugendliche im Netz kennen, um dann gut und hilfreich das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen elterlich begleiten zu können. Das ist für mich eine der größten Leerstellen.
Wenn Kinder- und Jugendpornografische Inhalte fürs Netz fabriziert, erworben oder weiterverbreitet werden, sind die Tatverdächtigen oft selbst minderjährig. Bei diesen Delikten hat die Zahl der erfassten Fälle 2023 besonders stark zugenommen. Ein Grund ist, dass die Behörden im Kampf gegen sexualisierte Gewalt dazugelernt haben. Einen anderen erklärte BKA-Vizepräsidentin Link in Wiesbaden so.
Minderjährige leiten solche Inhalte häufig unbedacht über soziale Netzwerke oder über Messenger-Dienste an Gleichaltrige weiter. Aber wir stellen auch sehr stark das Phänomen der Selbstfilmer fest. Das sind Minderjährige, die pornografische Aufnahmen von sich selbst anfertigen und diese über digitale Plattformen teilen.
Um effektiver gegen solche Inhalte im Netz vorgehen zu können, hat Bundesinnenministerin Faeser in Wiesbaden erneut die umstrittene anlasslose Vorratsdatenspeicherung gefordert.
Wolfgang Hettfleisch berichtete. Morgen, also im Grunde in wenigen Minuten, geht es bei der Heimeuropameisterschaft weiter und in die finale Phase des Turniers. Das erste Halbfinale steht an, Spanien gegen Frankreich. Jessica Sturmberg ist im Studio. Was ist da zu erwarten?
Also wenn es so läuft wie bei den letzten Spielen, wird das eher kein Torfestival. Spanien bisher zwar das Team, das zusammen mit Deutschland die meisten Tore geschossen hat, aber die Franzosen sind sehr defensiv ausgerichtet, lassen nicht viel zu, sind dafür im Angriff auch sehr minimalistisch unterwegs. Felix Gerhardt mit einem Ausblick auf dieses Halbfinale, das morgen Abend in München um 21 Uhr angepfiffen wird.
Es ist das Duell der beiden besten Defensiven des Turniers. Spanien hat in 5 Spielen nur 2 Gegentore hinnehmen müssen, Frankreich sogar nur eines. Dennoch sind die Spanier der klare Favorit. Als einziger Halbfinalist wusste La Furia Roja bislang komplett zu überzeugen. Überheblichkeit ist trotzdem unangebracht. Dani Olmo von RB Leipzig spricht respektvoll vom Gegner Frankreich.
Auch wenn die Franzosen in den vergangenen Spielen nicht so gut waren, gehören sie immer noch zu den Besten. Auch wenn sie nur wenige Tore geschossen haben, stehen sie nicht ohne Grund im Halbfinale.
Ganze 3 Tore haben Les Bleus im Turnier erzielt, davon 1 Elfmeter und 2 Eigentore. Trotz der Luxusoffensive um Kylian Mbappé und Antoine Griezmann. Kritik am wenig aufregenden Spielstil seiner Mannschaft prallt an Nationaltrainer Didier Deschamps ab.
Wenn Sie es langweilig finden, können Sie ein anderes Spiel anschauen. Das ist in Ordnung. Niemand zwingt Sie.
Sagt Frankreichs Trainer Didier Deschamps hörbar mit einem Lachen. Auch beim zweiten Halbfinale steht das englische Team und vor allem Trainer Gareth Southgate, ähnlich wie sein französischer Kollege, in der Kritik, nicht das Potenzial abzurufen, das in dem Team hier eigentlich steckt. Und bei diesem Spiel am Mittwochabend in Dortmund ebenfalls ab 21 Uhr gegen die Niederlande steht auch ein Deutscher auf dem Feld. Schiedsrichter Felix Zweier, wie Dani Müllenborn berichtet.
Für Felix Zweier ist es bereits der 4. Einsatz bei der laufenden EM. Er trifft dabei auch auf Englands Jungstar und Ex-Dortmund-Profi Jude Bellingham, der vor 2,5 Jahren nach einer Bundesliga-Partie öffentlich Zweiers Verstrickung in den Manipulationsskandal um Robert Holzer ins Spiel brachte. Französische Nationalspieler äußerten sich vor ihrem Halbfinalspiel morgen gegen Spanien erleichtert über das Ergebnis der französischen Parlamentswahlen. In den vergangenen Wochen war der zunehmende Rechtsruck in Frankreich auch im EM-Quartier der Nationalmannschaft Dauerthema gewesen. Zahlreiche Spieler hatten die Franzosen aufgefordert, zur Wahl zu gehen.
Nicht nur da, sie hatten auch die klare Botschaft, wählt nicht den Rassemblement National. Hat das möglicherweise auch eine Rolle gespielt beim Wahlausgang? Das ist die Frage. Marine Le Pen hat heute Kylian Mbappé für seine Wahlaufrufe gegen den Rassemblement National kritisiert, unter anderem mit dem Argument, er vertrete nicht die Lebensrealität der Franzosen mit Migrationshintergrund. Dazu und auch die Einschätzung, ob die französische Mannschaft da politisiert wird, sagt Albrecht Sonntag, Professor für Europastudien im französischen Angers, der sich seit Jahren mit dem Verhältnis von Sport und Politik auseinandersetzt.
Natürlich wird eine Nationalmannschaft politisiert. Das halte ich für unvermeidlich. Das sind junge Leute, denen eine repräsentative Funktion zugeschrieben wird, die mit Nationalsymbolen überhäuft ins Stadion einlaufen, unter den Augen des Staatschefs. Also das ist natürlich eine Überhöhung. Ich denke, das wird sich sehr schnell widerlegen. Mit ihrer Aussage tritt Marine Le Pen in die Fußstapfen ihres Vaters, der 1996 bereits die Legitimität der Nationalmannschaft in Frage gestellt hat, wegen der Präsenz dunkelhäutiger Spieler, die angeblich aus dem Ausland importiert worden seien. So damals der Originalton. Wo Marine Le Pen tatsächlich einen Punkt hat, das ist, wenn sie darauf hinweist, dass junge Leute mit Millionengehältern tatsächlich nicht repräsentativ sind für die sozialen Realitäten in den Regionen, in denen der Rassemblement National nach wie vor sehr gut abschneidet.
Sagt der Soziologe Albrecht Sonntag von der ESSCA Management-Schule im französischen Angers. Und auch nochmal eine politische Botschaft oder ein politisches Statement. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Bundestrainer Julian Nagelsmann für dessen Äußerungen nach dem Viertelfinal aus gelobt. Nagelsmann hatte an ein besseres Miteinander im gesamten Land appelliert.
Dem ist dann wohl auch nichts hinzuzufügen. Danke, Jessica Sturmberg, für den Ausblick auf den morgigen Tag und das Halbfinale Spanien gegen Frankreich. Willkommen zur Presseschau. Jan Altmann hat die Zeitungskommentare heute zusammengestellt und Christina Pucciatta liest sie vor.
Die Zeitungen von morgen beschäftigen sich in ihren Kommentaren unter anderem mit dem Besuch von Ungarns Ministerpräsident Orbán in China. Friedensdiplomat ohne Mandat, titelt die Neue Osnabrücker Zeitung. Im Kreise der EU und ihrer westlichen Partner bringt sein Alleingang nichts als Unfrieden. Und um den Ukraine-Krieg zu beenden, ist Orbán schlicht zu unwichtig. Die Hände von Putin und Xi Jinping schüttelt er nur im Auftrag seines eigenen Landes. Die Zeitung ND der Tag fragt, was hat der Viktor Orbán überhaupt im Gepäck, um Frieden zu erzwingen? Anscheinend nichts. Er macht nicht mal einen Hehl daraus, dass er keinen Plan hat, wie man die Kriegsparteien an einen Tisch holt. Orbán ist auf Effekthascherei aus. Die Frankfurter Rundschau vermutet, Orbán wolle zum einen lediglich provozieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum anderen nutzt er das rotierende Amt des EU-Ratspräsidenten dazu, sich endlich mal als Politiker von Weltformat präsentieren zu können. Die Zeitung Die Welt dagegen findet, man kann diese Bemühungen verurteilen als nicht abgesprochen mit Brüssel oder als Ego-Trip eines gerne groß. Aber so falsch ist Orbáns Solonummer nicht. Der Ungar hat eine Chance verdient. Thema in der Leipziger Volkszeitung ist die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich. Aus der Abstimmung gingen Rechts- und Linksextreme, die das Feindbild eines gemeinsamen Europas eint, gestärkt hervor. Für die EU wird die nächste Regierung mit linksextremen Populisten zur Kraftprobe. Ob weitere EU-Handelsabkommen oder eine Ausweitung des Umwelt- und Klimaschutzprogramms Green Deal, große europäische Projekte werden mit dem neuen Parlament in Paris nicht zu machen sein. Die Börsenzeitung gibt zu bedenken, noch ist es viel zu früh vorauszusagen, wie sich Frankreich nach den Wahlen politisch sortieren wird, geschweige denn, was das genau für die EU bedeuten wird. Klar ist aber schon jetzt, dass der Prozess der politischen Einigung und der Gesetzgebung in der EU anders wird. Spiegel Online analysiert, die Bürgerinnen und Bürger haben der Klasspolitik ein Ultimatum gestellt. Entweder macht ihr Politik künftig gemeinsam oder gar nicht. Das überfordert die Pariser Elite links wie rechts, denn sie hat es in der 5. Republik der dominierenden Staatspräsidenten verlernt, Macht zu teilen. Die Augsburger Allgemeine bewertet die politische Situation für Präsident Macron. Mindestens ein Jahr lang verbietet ihm die Verfassung eine neuerliche Auflösung der Nationalversammlung. Künftig muss Macron mühsam Kompromisse schmieden und endlich lernen, auf politische Kontrahenten zuzugehen. Das war bislang nicht die Stärke des Staatschefs.
Die Presseschau heute mit Christina Putschatter. Und das war das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Gers.